Sport der Wissenschaft. Ein Podcast rund um die Themen Sport und Gesundheit.
Hey, ich habe hier irgendwie eine neue Sportart entdeckt.
Gesundheit. Was ist das eigentlich? Wissen wir das nicht alle?
Spoiler. Mit den Widersprüchen der Zeit und der Gesellschaft auseinanderzusetzen.
Eine Initiative des Zentrums für Hochschulsport der Goethe-Universität Frankfurt. Und nun viel Spaß bei einer weiteren Folge von Sport der Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen, Benedikt Wennen. Auch ein herzliches Willkommen an alle ZuhörerInnen. Mein Name ist Sabrina Liedtke und ich bin studentische Hilfskraft beim Zentrum für Hochschulsport der Goethe-Universität Frankfurt. Benedikt und ich treten heute in den Austausch seiner Bachelorarbeit zu dem Thema die Effekte einer 29-tägigen Beta-Alanin-Supplementierung auf die kontraktilen Eigenschaften des Musculus rectus femoris. Doch vorher möchte ich für alle Benedikt vorstellen. Er ist 32 Jahre alt und hat eine sehr turbulente Schulkarriere hinter sich, dass es wahrscheinlich eine ganze Episode bräuchte, um alle einzelnen Stationen aufzählen zu können, die er durchlaufen hat, bis er am Institut für Sportwissenschaften seinen Bachelor in Sportwissenschaften begonnen hat. Um es kurz zu machen, kann man sagen, dass er sein Abitur am Abendgymnasium Frankfurt nachgeholt hat und dann einen kleinen Ausflug in die Physik hier am IFS, also am Institut für Sportwissenschaften, gelandet ist. Jetzt steht er kurz vor seinem Masterabschluss des Masterstudiengangs Sportwissenschaften mit bewegungswissenschaftlichem und sportmedizinischem Schwerpunkt und ist heute zu Gast bei uns. So, und damit möchte ich sozusagen das Mikrofon an dich abgeben und darfst gerne starten.
Ja, also man muss zuallererst sagen, bei dem, was ich heute besprechen werde, geht es um meine Bachelorarbeit. Das ist, kann man sagen, nur ein Teil eines größeren Projekts, was ich gerne veröffentlichen würde. Teil dieses Projekts ist es nur, ein kleiner Teil, weil ich zu der Zeit, an der ich meine Bachelorarbeit abgegeben habe, nicht genügend Probanden zusammengesammelt hatte, die Power-Analyse vorgegeben hatte. Und deswegen habe ich danach noch weitergemacht, weil ich vorhatte, diese Studie zu veröffentlichen. Deswegen sitze ich sogar bis heute noch dran. Ich habe jetzt mein letzter Proband läuft jetzt gerade noch durch und ich hoffe jetzt wirklich der letzte. Und das heißt, alle Ergebnisse, die wir heute so besprechen, die sind erstmal vorläufig. Ich habe aber heute Morgen nochmal in den neuesten Status reingeguckt. Das kann ich dir vielleicht später erzählen, was da so vorgekommen ist. Auf jeden Fall, was wir in unserer Forschungsgruppe herausfinden wollten. Diese Forschungsgruppe besteht aus Herrn Behringer, Herrn Skutschik, der hier unten in der Sportmedizin auch arbeitet, seinen Doktor gerade da macht, und der Eva Zibiolek, die kam aus Maastricht, um hier ihre Masterarbeit zu schreiben, und wir haben uns gegenseitig unterstützt, sie hat da mitgemacht. Und was wir herausfinden wollten, quasi, ist: Kann eine Supplementierung mit der Aminosäure Beta-Alanin dazu führen, dass die Kontraktilität des Muskels nach einer Belastung positiv beeinflusst ist und somit die Erholungsphase verkürzt werden könnte?
Vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, was eine positiv beeinflusst, was sagt das aus? Wann wäre das denn positiv beeinflusst?
Also, was das vielleicht auch ein Einstieg, wo man mal gerade erzählen kann, was Beta-Alanin überhaupt macht. Also, es kommt aus der Nahrung, nehmen wir es auf, über Fleisch- und Fischkonsum hauptsächlich. Und dieses Beta-Alanin kann, wenn wir das aufgenommen haben, mit einer anderen Substanz, die L-Histidin heißt, im Körper über einen Prozess, der Carnosinsynthase heißt, eben dieses Carnosin herstellen. Und am Ende ist das Carnosin, was sich im Skelettmuskel befindet, wirklich das Interessante, weil dieses Carnosin dazu führt, dass das Calcium-Handling, das im Muskel stattfindet, verbessert werden kann, und Calcium wird zur Kontraktion des Muskels gebraucht. Also es gibt im Muskel so zwei Filamente, die nah beieinander liegen, und wenn die kontrahieren, dann wird Calcium dazu gebraucht, damit diese zwei Filamente bilden, nicht bilden, sondern binden können. Genau. Was war deine ursprüngliche Frage nochmal? Ich bin abgeschwiffen, glaube ich.
Nee, also eigentlich hast du ja was zur chemischen Zusammensetzung von Beta-Alanin gesagt, wo es auch drin also vorkommt. Und meine Frage war jetzt eigentlich, weil du gesagt hast, dass es schön wäre zu erwarten, dass es das Beta-Alanin positiv auf die Muskulatur wirkt.
Ah, ja, genau.
Und dahingehend wäre die Frage, was wäre denn positiv? Also
genau, also wie gesagt, es soll die Kontraktilität verbessern. Also man kann jetzt von dieser logischen Kette ausgehen, dass eine Belastung die Muskulatur ermüdet und die kontraktilen Eigenschaften der Muskulatur verschlechtert. Also der Muskel kann nicht mehr so schnell zucken zum Beispiel. Und wir haben uns dann erhofft, durch eine Supplementierung können wir den Carnosinspiegel steigern. Und wenn dieser gesteigert ist, kann das Calcium-Handling verbessert werden. Und somit könnte der Muskel halt früher wieder bessere kontraktile oder günstigere kontraktile Eigenschaften haben, um eine nachfolgende Leistung möglich zu machen wieder.
Ah, und dem würde es dann sozusagen der Ermüdung dann widersprechen, dass die an der Stelle dann nicht eintritt so schnell?
Ja, also wenn man Ermüdung definiert, dann kann man das ja sagen, das ist einfach ein Rückgang der Arbeit oder Leistung, die stattfindet. Mhm. Und wenn man früher wieder mehr leisten kann, dann ist der Erholungsprozess kürzer.
Okay, ja, alles klar. Und du hast schon gesagt, dass es so ein bisschen zu erwarten wäre, dass Beta-Alanin sich positiv auswirkt. Gibt es denn dahingehend in der Studienlage schon viele Befunde, die das irgendwie bestätigen können oder die dem auch widersprechen?
Also es konnte gezeigt werden, dass eine Supplementierung mit Beta-Alanin den Carnosinspiegel steigen lässt. Also das klappt schon mal.
Mhm.
Es gibt auch mehrere Studien oder auch Meta-Analysen, die zeigen, dass Beta-Alanin einen leistungssteigernden Effekt haben soll. Dazu ist aber anzumerken, dass gerade in den Meta-Analysen, die ja viele Einzelstudien zusammenfassen, da gibt es A-Studien, die finden positive Effekte in diesen Meta-Analysen, und dann gibt es halt auch Studien, die finden keine positiven Effekte. Und aus diesen ja widersprüchlichen Ergebnissen hat man quasi einen Overall-Effekt berechnet, der dann leicht positiv ausfällt.
Mhm.
Also es sind kleine positive Effekte vorhanden, was die Leistungssteigerung angeht. Wenn man mich jetzt fragt, was am Ende das heißt, gute Frage. Also es könnte in gewissen Situationen helfen. Gerade im Sport wird es häufig verwendet bei hochintensiven Belastungen, die so zwischen einer halben und 10 Minuten gehen. Aber wie gesagt, also es hat nicht immer super geholfen, und das ist jetzt auf jeden Fall nicht
also umstritten so ein bisschen.
Ja, es ist nicht der heilige Gral des Sports. Also wie vieles in der Sportwissenschaft oder wie bei vielen Sachen ist wahrscheinlich die Varianz der Leute, wie sie darauf reagieren oder wie sie auf Übungen reagieren, doch sehr groß und schwer zu bestimmen, was es jetzt am Ende. Also wie erfolgreich man damit sein kann.
Und könntest du das auch auf spezifische Sportarten festlegen, weil du gerade auch über die Intensität das definiert hast? Gibt es denn in der Studienlage zum Beispiel, wo es am häufigsten angewendet wird?
Ich meine, ich bin am häufigsten gestolpert über Studien mit Radfahrern, mit Schwimmern. Es gibt Kraftsportler. Ich habe gesehen, eine Studie mit Kletterern. Ja, also im Grunde, wie gesagt, alles interessant, was diesen Zeitbereich und auch den Intensitätsbereich abdeckt.
Okay, sehr interessant. Ja, vielleicht kannst du ein bisschen darauf eingehen, wie du deine Studie durchgeführt hast.
Ja, also
hast du dich da an irgendwas orientiert auch, an den Studien vorher?
Auf jeden Fall, ja. Ich hab mir beim Design und also ich hatte ja, als ich angefangen habe, quasi keine Ahnung von Beta-Alanin und was es überhaupt ist und so, und habe dann mir habe dann viele Studien gelesen und habe gelesen, habe mir das Plausibelste, was mir so erschien, habe ich für mich übernommen. Gerade was so, ich wusste gar nicht, wie häufig man das einnehmen muss, zum Beispiel, wie viel Gramm man supplementiert. Und das ist vielleicht ganz interessant, weil die meisten Leute, von denen ich weiß, dass sie Beta-Alanin nehmen, die machen das auch gar nicht so im vorgeschriebenen Rahmen oder wie die Wissenschaft das jetzt zumindest oft gemacht hat, dass man irgendwie über meistens also oder mindestens einen Zeitraum von 4 Wochen eigentlich so zwischen, was war das, glaube ich, 3,2 und 6,4 Gramm Beta-Alanin am Tag supplementiert, sondern die meisten Leute nehmen das eigentlich sehr akut. Also hauen sich das dann in Form von irgendwelchen Boostern, wo das Teil von ist, vor dem Training rein. Also gerade Kraftsportler. Und deswegen auch interessant. Also ich finde es persönlich interessant, dass ich noch niemanden getroffen habe, der das über längeren Zeitraum so nach Empfehlungen eingenommen hat.
Gut, vielleicht dann geht es umso spannender, da auch dann eine Forschung zu machen, um zu schauen, weil die Einnahme ist wahrscheinlich geringer, oder über die Dauer hinweg?
Ohne es jetzt hundertprozentig zu wissen, würde ich sagen, in den Boostern ist eine höhere Dosis drin, weil viele Leute berichten von so, also es gibt eine Nebenwirkung von Beta-Alanin, das ist so ein Prickeln auf der Haut. Das wird gerade bei höheren Dosen häufiger gemerkt und viele Leute berichten davon, dass sie das merken. Es gibt nicht so viele Studien meines Wissensstands zu akuten Einnahme und den Effekten. Also das, was ich gelesen habe, da wird geraten, über einen längeren Zeitraum das regelmäßig zu nehmen, damit der Muskel nach und nach seinen Carnosinspiegel erhöhen kann. Also so einmal volle Glocke reingehauen, wird der wahrscheinlich eher nicht so viel bringen.
Okay. Und ja, wie hast du das dann aufgebaut in deiner Studie?
Also im Design, um es ganz grob zu erklären, wir haben einen Pre-Test gehabt, in dem wir Probanden an einem Isokineten belastet haben. Ein Isokinet ist so ein Gerät, das kann man sich vorstellen wie so ein Krafttrainingsgerät, was fixe Winkelgeschwindigkeiten hat, die man einstellen kann. Deswegen Isokinet, also die Übung, die wir gemacht haben, war wie so eine Kniestreckerübung im Fitnessstudio. Und das heißt, dieser Isokinet bewegt dein Bein quasi durch und du musst entweder gegen diesen Isokineten arbeiten, also du arbeitest eigentlich immer gegen ihn. Entweder du hältst ihn auf, wenn er dein Bein runterfahren will, oder du drückst ihn weg, wenn er nach oben fährt. Aber er bewegt sich immer mit der gleichen Geschwindigkeit. Und das Praktische ist, der zeichnet auch die Arbeit auf, die du an ihm ableistest. Deswegen können wir die Bewegung konnten wir sehr gut standardisieren und wir konnten halt auch die Arbeit aufzeichnen, was echt praktisch ist. Dann haben wir die Leute, also wie gesagt, so ermüdet an diesem Isokineten und haben drumherum immer wieder TMG-Messungen gemacht. Das steht für Tensiomyographie. Das ist ein Gerät, da werden so zwei Elektroden werden auf den Muskelbauch geklebt. Also ich habe mir den Rectus Femoris angeguckt, den Oberschenkelmuskel. Und man kann sich das so vorstellen, dass zwei Elektroden den Muskel zum Zucken bringen. Und diese Zuckung oder diese Auslenkung des Muskels wird durch so einen Sensor erfasst. Der sieht im Grunde aus wie so ein Stift, der sich nach oben verschieben lässt. Der erfasst diese Auslenkung und darauf kann man dann auf die kontraktilen Eigenschaften in 5 verschiedenen Parametern schließen. Und ja, genau, das war quasi der Pre-Test. Wir haben das einmal gemacht, haben geguckt, wie der Muskel auf Belastung reagiert, ohne Supplemente genommen zu haben. Anschließend haben wir den Leuten entweder ein Placebo gegeben oder Beta-Alanin. Das haben die dann für 29 Tage supplementiert. Das Ganze ist doppelt verblindet abgelaufen. Das heißt, die Probanden wussten nicht, was sie nehmen, und ich wusste auch nicht, was sie genommen haben. Am Ende dieser 29 Tage haben wir dann quasi dasselbe gemacht in einem Post-Test und haben dann geguckt, ob es Unterschiede in den oder zwischen den Gruppen gibt.
Und wie groß waren die Gruppen?
Meine Gruppe in der Bachelorarbeit, die ich da durchgezogen habe, waren 16 Personen, das heißt 8 in jeder Gruppe. Meine Power-Analyse und die Veröffentlichung wird mit 24 Leuten kommen. Ja, genau.
Okay. Und du hast ja jetzt auch schon berichtet, dass die so lange am Isokineten trainiert haben, bis sie ermüdet sind. Deshalb wäre jetzt an der Stelle meine Frage, wie man denn oder wie sichergestellt wurde, dass die ProbandInnen gleich stark ermüden.
Ja, wir haben als Teil dieses, Ermüdungsprotokolls haben wir auch einen Maximalkrafttest oder einen Test, wo wir geguckt haben, wie viel Newtonmeter, also wie großes Drehmoment die Probanden maximal aufbringen können in 5 Wiederholungen. Und wir haben dann halt geguckt, wo ist der Maximalwert, der konzentrische Maximalwert dieser 5 Wiederholungen. Und wir haben uns gesagt, wenn die Probanden in 3 aufeinanderfolgenden Wiederholungen weniger als 50% dieses maximalen Wertes aufbringen können, dann sind sie uns ermüdet genug.
Okay, und kann Ermüdung praktisch der einzige Faktor sein, der die ProbandInnen dazu gebracht hat, unter diese 50% des maximal erreichten Werts zu fallen? Oder kann es da zum Beispiel auch andere Einflüsse geben?
Ja, also wir hoffen natürlich, dass möglichst viel durch Ermüdung hervorgerufen wird. Aber was man nicht unterschätzen sollte an diesem Isokineten, gibt es auch relativ große Lerneffekte, oder da bin ich mir relativ sicher, dass es große Lerneffekte gibt. Wir haben extra eine Familiarisierungseinheit gemacht, in der wir die Leute dieses Belastungsprotokoll einmal durchlaufen haben lassen, einfach damit sie sich an die Maschine gewöhnen. Aber ich habe selbst in anderen Studien von anderen Leuten auch auf dem Teil drauf gesessen und habe eigentlich am eigenen Körper gemerkt, dass man, also eigentlich, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich so tun, dass ich 2 Familiarisierungseinheiten einbaue, weil gerade die Lernkurve in den ersten paar Malen, wo man da drin sitzt, ist doch relativ steil und man kann, glaube ich, durch entsprechende Technik oder man weiß, wie die Bewegung abläuft, besser kann man doch noch das Ergebnis ein bisschen beeinflussen, würde ich jetzt sagen.
Okay, spannend. Genau, und dann wird ja im Endeffekt darauf geschlossen, im Nachgang auf die Erholung der ProbandInnen, einfach wahrscheinlich Pause, oder?
Auf die Erholung, ja, die Erholung haben wir versucht abzuleiten an den TMG-Parametern. Da haben, also es ist auch so eine Sache mit dem TMG, da geht es nämlich je nach Belastung, die induziert wird, verhalten sich diese Parameter unterschiedlich. Also ich habe gelesen, Studien von Ausdauersportlern, ich glaube Marathonläufer waren das oder Triathleten, ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall aus der Belastungsrichtung, da hat sich zum Beispiel das Displacement, also die Strecke, die der Muskel quasi nach oben weg kontrahiert, das ist gestiegen und dieses Displacement wird oft mit Ermüdung in Verbindung gebracht. Also in Marathonläufern hat man oft gesehen, dass das Displacement größer wird, wenn der Muskel ermüdeter ist. DM in eher höher intensiven Bereichen, im Krafttraining zum Beispiel, hat die Tendenz, dass es nach unten geht. Das heißt, wenn DM nach unten geht, dann kontrahiert der Muskel weniger nach oben aus.
Genau, hier vielleicht ganz kurz DM.
DM ist das ja, eine Abkürzung für Displacement im TMG. Okay. Und also ein kleines DM heißt, der Muskel kontrahiert weniger nach oben raus. Das heißt, er verhärtet sich mehr. Genau, das ist in kraftintensiven Sportarten häufiger bei Ermüdung beobachtet worden. Aber wie man sieht, also man muss auch immer so ein bisschen sportartspezifischer gucken, was dieses, wie sich diese TMG-Parameter in der jeweiligen Sportart verhalten. Aber die Belastung, die wir induziert haben, wir sind davon ausgegangen, dass die DM runtergehen wird. Und das haben wir auch beobachtet. Ja, genau. Und da haben wir, also wir haben quasi an der Art, wie der Muskel kontrahiert, zurückgeschlossen auf die Erholung. Ja, und da kann ich jetzt quasi auch schon mal auf mein Ergebnis zu sprechen kommen. Also wir haben zwischen den Gruppen quasi keinen Unterschied gesehen. Also ja, also wir konnten jetzt nicht sagen, dass Beta-Alanin irgendwie was an keinem einzigen Parameter hat das eine signifikante Veränderung hervorgerufen. Interessanterweise hat es auch nicht zu einer erhöhten Leistungsfähigkeit beigetragen. Also die Arbeit, die wir beobachtet haben in beiden Gruppen, hat sich nicht unterschieden. Wir haben in dem Belastungsprotokoll mussten die Probanden mehrere Sätze machen, bis sie dieses Abbruchkriterium mit 50%, wo wir schon drüber gesprochen haben, erreicht haben, absolvieren. Und wir haben auch keine Unterschiede gesehen in den geleisteten Sätzen, die Leute absolviert haben. Also wir konnten eigentlich keine Einflüsse in keinster Weise von Beta-Alanin feststellen. Ja, allerdings, wenn wir jetzt nicht geguckt haben, also wenn wir jetzt nicht geguckt haben, nicht nach Gruppe separiert haben, dann konnten wir quasi sehen, dass während der Belastung auf dem Isokineten dann doch die Parameter signifikant beeinflusst werden. Also, wie schon gesagt, wir haben gesehen, dass zum Beispiel DM runtergeht, dass Displacement runtergeht. Wir haben gesehen auch zum Beispiel, dass die Kontraktionsgeschwindigkeit runtergeht. Genau.
Und auf was könnte man das zurückführen, wenn es jetzt sozusagen in beiden Gruppen zu erkennen ist? Wäre es dann aufgrund der, nach der, also die Familiarisierung von dem durch das Training?
Stell mir die Frage nochmal. Also
Also.
beziehst du dich auf einen physiologischen Hintergrund oder?
Ich versuche so ein bisschen gerade herauszufinden, wie man das erklären kann, dass dann in beiden Gruppen, also dass man praktisch in den separierten Gruppen dann da keinen Unterschied findet und auf die Parameter in beiden Gruppen zusammen dann irgendwie schon.
Ja, also man sieht ja die ähnlichen Verläufe. Also ob Placebo oder Beta-Alanin geht jetzt zum Beispiel in der Belastung DM runter und in der Placebo-Gruppe und im Vergleich zur Beta-Alanin-Gruppe unterscheidet sich das jetzt nicht stark. Also beide gehen runter, aber beide halt jetzt
Ach
irgendwie bei
so.
Placebo nicht deutlich mehr als
Okay.
bei Beta-Alanin zum Beispiel.
Okay, dann bestätigt es an der Stelle vielleicht einfach nur die diese das Displacement, dass das an sich so abläuft.
Genau, also wir haben insofern die gleichen Sachen wie schon viele andere Studien, oder es gibt sehr viele Überschneidungen zu anderen Studien in unseren Beobachtungen, einfach was Belastung anstellt mit der Kontraktilität des Muskels.
Okay, wie könntest du dir jetzt erklären, dass viele KraftsportlerInnen trotzdem dieses Supplement praktisch nutzen, obwohl man da hingehend eigentlich gar nicht richtig oder ja durchweg viele Studien eben zeigen können, dass da dann doch ein positiver Leistungseffekt vonstatten ist?
Ja, also wie gesagt, also es gibt ja diesen berechneten Overall-Effekt, der positiv ist, aber halt nicht so der Hammer. Also man wird wahrscheinlich seine Leistung nicht verschlechtern, wenn man es nimmt, aber man wird jetzt auch nicht der Chuck Norris des Sports werden, wenn man sich Beta-Alanin einschmeißt.
Und um nochmal darauf zurückzugreifen, dass du ja auch irgendwie gelesen hattest, dass beispielsweise jetzt bei einer sehr hohen Dosierung eben Nebeneffekte wie so ein Bitzeln auf der Haut eben zu verzeichnen sind. Habt ihr das irgendwie bei den ProbandInnen mit protokolliert oder wurde das irgendwie aufgegriffen, um das einfach auch vielleicht irgendwie ja, nachzuforschen?
Ja, also wir haben berichtet bekommen oder ich habe Leute auch gefragt, teilweise, ob sie was merken. Ich glaube, eigentlich habe ich jeden gefragt, was mich einfach interessiert hat. Ich wusste es ja selber nicht. Jetzt könnte man sagen, ah, da hast du dir ja natürlich in eine doppelte Verblindung irgendwie reingefuscht, aber was im Vorhinein auch in einer Studie genannt wurde, ist, dass diese Symptomatik von einem Prickeln auf der Haut, also in dieser Studie auch bei Personen der Placebo-Gruppe aufgetreten ist. Also das heißt, Leute haben sich teilweise so ein bisschen eingebildet. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, ob die Leute, die ich weiß es von ein paar, weil ich ja die Analyse für meine Bachelorarbeit gemacht habe, ein paar, die Beta-Alanin genommen haben, haben auch solche Prickelerscheinungen gehabt. Und das lag häufig daran, also die Probandinnen, muss man sagen, die das gemerkt haben, die waren häufig eine geringe Körpermasse, einen geringen BMI, und wahrscheinlich hängt das damit zusammen, würde ich jetzt mal schätzen.
Okay, ja, spannend. Genau, vielleicht würde ich noch einmal auf die Dauer eingehen. Würdest du jetzt praktisch sagen, dass man das durchgängig einnehmen könnte? Also gibt es da irgendwie was, wo man sagen kann, okay, ihr habt das jetzt ja 29 Tage lang gemacht, auch täglich, ne? Oder haben wir über die Dosierung schon gesprochen? Wie oft wurde das täglich eingenommen?
Ja, also wir haben das, da habe ich mich auch ziemlich genau an Vorgaben gehalten. Also ich bin eigentlich mit meiner Dosierung am unteren Bereich der Vorgaben. Könnt ihr jetzt auch vermuten, dass unsere Dosis einfach zu gering gewesen ist, um irgendwas zu merken. Also wir waren auf jeden Fall noch im Bereich der Vorgaben. Wir haben 3,2 Gramm am Tag, habe ich den Leuten gegeben. Und nach oben hin waren es 6,4. Also man hätte noch draufschaufeln können, aber ich habe mich dafür entschieden, die Dosis gering zu halten, weil man A sehen konnte, dass auch mit so einer geringeren Dosis der Carnosinspiegel schon steigt. Mhm. Und B wollte ich diese Kribbelgefühle weitestgehend vermeiden, ja, um halt sicher gehen zu können, dass es keinem auffällt oder dass es wenigen Leuten auffällt und ich selber auch nicht wirklich viel davon mitbekomme dann.
Mhm. Und habt ihr denn, wo mir jetzt gerade einfällt, den Carnosinspiegel irgendwie auch messen können?
Nee, den haben wir nicht gemessen.
Aber okay, wäre dahingehend also auch nochmal spannend zu schauen, wie der dann tatsächlich da pre- und postmäßig steigt und
fällt. Genau, also das hätte man noch machen können. Das haben wir uns jetzt geschenkt, weil Studien, die es vorher gab, das quasi gemacht haben und gesehen haben, dass mit unserer Dosis der Spiegel schon steigt. Also ich glaube, wenn das jetzt mit einer Biopsie erfolgt, bin ich mir nicht sicher. Ich
kann auch fragen, wie man das denn
ich weiß es nicht mehr, ob es eine Biopsie war, es kann sein, aber das ist natürlich sehr unangenehm und hat natürlich gar keiner Bock drauf.
Ja, gut, dann kann ich verstehen, dass die Spromanzahl dann da stark
nach unten sinkt. Ja, aber wie gesagt, das ist nur eine Vermutung. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Biopsie war oder nicht.
Okay. Hast du denn noch irgendwas, was du den ZuhörerInnen von deiner Studie gern mitteilen würdest? Ein Ausblick, weil du ja jetzt zum Beispiel auch gesagt hast, dass du noch mehr Probanden jetzt auch akquiriert hast, beziehungsweise bei deinem letzten bist. Erhoffst du dir da nochmal irgendwie was anderes oder soll das jetzt praktisch einfach die Power dann da für eine Studie erhöhen?
Ja, also zuallererst mal soll es die Power erhöhen, sodass ich veröffentlichen kann. Und ich habe es ja kurz angesprochen, ich habe mal ganz kurz nochmal reingeguckt heute Morgen. Also die Daten vom letzten Probanden, die fehlen mir jetzt noch, aber da ist jetzt wieder in keinem Parameter sehen wir irgendwelche Unterschiede, was die Supplementierung angeht. Geleistete Arbeit habe ich mir noch nicht angeguckt zum Beispiel, vielleicht passiert da noch was, aber ich vermute, dass die Ergebnisse ungefähr dieselben bleiben werden.
Und hast du irgendwelche Forschungsideen, was jetzt da noch interessant wäre in der Zukunft zu entdecken?
Zu entdecken, also ich würde, also was ich sehr interessant finde, was ich nicht getan habe bisher, ist, ist diese Studien, die in den Meta-Analysen, die ich gelesen habe, nochmal sich ganz genau anzugucken und versuchen herauszufinden, inwiefern sich Belastungen oder Probanden oder sonstige Faktoren unterschieden haben und daraus irgendwie ableiten zu können, warum eine Supplementierung in manchen Fällen geholfen hat und warum sie vielleicht nicht geholfen hat. Das wäre interessant. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist mit den Daten, die man hat. Also wahrscheinlich müsste man Autoren dieser Einzelstudien dazu anfragen, schätze ich mal.
Geholfen hat in welchem Sinne?
Leistung zu steigern zum Beispiel. Okay,
dass man das auch nochmal dann wirklich misst, wie das...
Ja, um mal zu... Also wie gesagt, es gab ja Studien, die haben gesehen, es hilft was, und Studien, bei denen war man eher so, ja, hat nichts gebracht oder wir sehen nichts, also so quasi wie wir. Und da nochmal auszuklamüsern, gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten, die da vielleicht dazu führen könnten, dass Beta-Alanin in Umständen XY hilft und in anderen jetzt halt nicht. Das wäre interessant. Und
eine Meta-Analyse wäre ja da an der Stelle vielleicht auch von den ganzen bereits bestehenden Studien da.
Ja, genau. Also ich beziehe mich ja quasi auf diese Meta-Analysen, die das gemacht haben. Mhm. Nur anstatt halt irgendwie mal diesen Overall-Effekt zu berechnen, würde mich der Hintergrund noch viel mehr interessieren. Mhm. Und ich glaube auch, also eine Sache, die wahrscheinlich ganz wichtig ist, ist die kleinen Effekte, die Beta-Alanin meiner Meinung nach hat, diese so trennscharf abbilden zu können, ist wahrscheinlich eine Herausforderung, wenn man mal bedenkt, wie groß Unterschiedlichkeiten sein können bei Personen, die verschiedene Übungen ausführen, oder wenn man jetzt mal auf unser Experiment guckt, wie groß auch Lerneffekte teilweise sein können, wahrscheinlich oder inwiefern die sich unterscheiden von den Probanden. Also jetzt von meinen Beobachtungen, einfach ohne das jetzt irgendwie belegen zu können, würde ich vermuten, es gab manche Leute, bei denen es ziemlich schnell Klick gemacht hat, die ziemlich schnell verstanden hat, wie am besten sie ihren Körper verwenden müssen, um dieser Belastung in dem Stuhl am gerechtesten zu werden. Und je schneller du das lernst, desto bessere Werte kannst du natürlich rausholen aus dem Teil. Und das überlagert sich dann. Und das wirklich dann sehr genau herausfinden zu wollen, wenn die Effekte sowieso nicht sehr groß sind, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
Aber da wäre ja an der Stelle vielleicht mit der Myotensiografie war das?
Ja.
Die ja dann doch auch die Ermüdung ja eigentlich misst. Da könnte man das dann ja eigentlich unterscheiden, oder? Wenn dann die am Isokineten herausfinden oder ich sag mal schnell familiarisieren damit, sieht man ja trotzdem, ob die dann eigentlich ermüdet sind oder nicht. Ja,
also auch gut, dass du das ansprichst, jetzt habe ich schon fast wieder vergessen, TMG. Wenn man sich die Kurven von verschiedenen Personen mal anguckt, die aufgezeichnet werden in diesem TMG, dann sind die auch teilweise sowas von unterschiedlich. Also auch da gibt es Charakteristika, die von Person zu Person irgendwie unterschiedlich sein können. Ich kann es natürlich jetzt leider nicht im Bild zeigen, aber es gibt besonders zwei Parameter, die heißen TS und TR, also eine Zeit TS, die Sustain, also die quasi misst, wie lange es braucht, bis der Muskel nach dem Zeitpunkt, wo er 50% seiner Top-Kontraktion gemacht hat, bis 50%, bis er wieder abfällt davon, braucht. Und TR, das ist ein Parameter, der misst, wie lange es braucht, bis DM schlägt quasi ganz aus. Wir haben die Spitze dieses Ausschlags erfasst, und TR misst dann im Abfallen von 90% bis bis 50%, wie viel Zeit dazwischen liegt. Und je nachdem, wie diese Kurven aussehen von verschiedenen Leuten, variieren diese Parameter auch sehr, sehr, sehr stark. Und okay, das ist auch noch, ich würde sagen, das ist noch eine Schwäche der Messmethode, mit der man versuchen muss, irgendwie umzugehen.
Gut, dann kann man den Faktor Ermüdung an der Stelle wirklich nicht ganz, also auf die Leistung von dem, auf dem Isokineten zurückführen, sondern da kann ja tatsächlich dann der Effekt von Durchtraining passieren.
Ja, also die kritischen Parameter TS und TR, die haben, so habe ich zumindest in meiner Bachelorarbeit argumentiert, also da war ich sehr vorsichtig und habe gesagt, ja, man könnte jetzt darauf schließen, man könnte jetzt hierauf schließen, aber dadurch, dass die auch individuell so unterschiedlich teilweise sind, halt, ich bin da vorsichtig mit der Interpretation einfach. Es gibt dann allerdings Parameter, die genauer sind. Also TD, TC, also TD ist eine Delay-Zeit, bis der Muskel 20% seiner Kontraktion erreicht hat nach Stimulierung. TC ist eine Kontraktions- oder eine, die Zeit, die der Muskel braucht, bis er 90% seiner Kontraktion gemacht hat. Oder von 20 bis 90. Die sind genauer. Und da fallen Interpretationen einfacher. Ja. Aber nichtsdestotrotz sind also je nach Person auch diese Werte unterschiedlich. Also wir haben dann wir sind natürlich auch ganz an verschiedene Leute, also je nachdem, was man so macht. Ne? Wir haben natürlich auch den Probanden gesagt, die sollen bis 24 Stunden vor unserem Experiment keinen Kaffee mehr trinken oder keine starken Belastungen mehr haben, um sicherzustellen, dass sie so ungefähr den gleichen Erholungszustand haben, wenn sie anfangen. Aber
klar, kann man nicht
kontrollieren. Ja, also wir sind so unterschiedlich. Ja. Der eine macht das, der andere macht das den ganzen Tag. Derjenige, der eine hat irgendwie den ganzen Tag auf der Couch gehangen, bevor er kam. Der nächste hat irgendwie den ganzen Tag gestanden oder so. Also es gibt schon Unterschiede.
Mhm. Okay, ja, sehr spannend. Dann wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg noch bei dem Beenden von den ganzen Analysen. Und also du hast noch irgendwas, was du mitteilen möchtest?
Habe ich noch was ich mitteilen möchte? Also, ja, ich könnte vielleicht noch sagen, dass das Interessanteste, was ich quasi an der Studie fand, war jetzt gar nicht, dass man jetzt Beta-Alanin hin oder her gesehen hat, dass es irgendwie besser ist oder schlechter. Das Interessanteste, was ich fand, ist, dass wir gesehen haben, dass während die Leute belastet wurden, so wie diese TMG-Parameter sich verändert haben, konnte man quasi rauslesen, dass der Muskel durch eine Vorbelastung, sagen wir mal im Fall von DM, was ich schon angesprochen hatte, dass DM geht runter, der Muskel wird steifer, man kann quasi ableiten, wie diese Parameter sich verändern, dass der Muskel sich durch eine Belastung vorbereitet, weiterhingehend zu arbeiten. Mhm. Also man kennt es in der Sportwissenschaft als Post-Activation Potentiation oder es gibt noch so eine Differenzierung, die ich ehrlicherweise auch noch bisher nicht ganz verstanden habe, zu Post-Exercise Performance Enhancement, und beides sagt quasi grob aus, wenn du deinen Muskel vorbelastet hast, dann weiß er, dass er arbeiten muss und verhält sich in Zukunft so, dass eine weitere dass weitere Anforderungen einfacher abzuarbeiten sind. Und das fand ich jetzt zum Beispiel das Interessanteste, dass wir das durch das Verhalten der TMG-Parameter auch sehen konnten, dass der Muskel, auf den wirkt was ein und der bereitet sich vor, um weiterhin leisten zu können, was ja auch ganz intelligent ist. Also wenn der Körper merkt, ich muss jetzt ackern, dann muss es natürlich auch Optimierungsprozesse geben, die ihm dabei unterstützen, dann eine Arbeit auch aufrechtzuerhalten oder weiterzuführen.
Ja, vielleicht kann man ja auch an der Stelle dann solche Infos nehmen und dann die auch für weitere Studien oder eben dann da auch berücksichtigen, wenn man das dann da sieht?
Also es gab eine Studie, da kann ich mich noch gut daran erinnern, die hat mir sehr gut gefallen, die war von McGregor und Kollegen, und eins von ihren Faziten war auch, gerade sportartspezifisch muss noch einiges passieren. Also man muss in unterschiedliche Sportarten reingehen, man muss gucken, wie sich Parameter in diesen Sportarten verhalten, und um bessere Aussage machen zu können, auch in den Sportarten selber.
Genau, in deiner Studie waren das jetzt aber keine aus irgendeiner spezifischen Sportgruppe, nee. Das waren dann insgesamt einfach...
Nee, das waren aktive Leute, die, also mein Einschlusskriterium waren mindestens 150 Minuten Aktivität, also nach WHO-Vorgabe.
Okay, ja.
Aber da war alles dabei, von Kraftsportlern zu Triathleten, von Tauchern, also echt sehr bunt gemischt, Volleyballspieler,
Okay.
Sehr, sehr, sehr bunt gemischt. Und man muss auch noch dazu sagen, also als kleinen witzigen Punkt vielleicht noch, dass ich weiß gar nicht, ob ich glaube, kein einziger Triathlet, den wir aufgenommen haben, ist am Ende nicht aus der Studie rausgeschmissen worden, weil das einfach unermüdbare Biester sind. Ja, also
ja.
Jeder von denen hat irgendwann unser Belastungsprotokoll gesprengt. Also wir haben einprogrammiert, wir konnten maximal 10 Sätze einprogrammieren. Die mussten 10 Sätze mit 15 Wiederholungen machen, in denen sie so feste drücken, wie sie nur können. Und das hat für die Triathleten hat das nicht gereicht, unter 50% ihrer Kraft zu kommen. Also die waren wirklich sehr tough. Ich habe mich schon ein bisschen gefühlt wie ein Folterknecht.
Ja.
Die da immer anzuschreien, sie wollen weiter, müssen wir es weitermachen und so.
Aber da sieht man dann, da an der Stelle wäre eine Sportartspezifik mit Belastungsprotokoll und wahrscheinlich dann doch ganz gut.
Ja.
Ja, dann vielen Dank für die ganzen Infos. Ich hoffe, die ZuhörerInnen konnten sich einiges mitnehmen. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag und bis bald.
Tschüss.
Hinweis. Denjenigen, die uns nun schon länger begleiten, wird unser neues Intro aufgefallen sein. Dabei handelt es sich um das Stück Overture to a New Age von Jan Dehaan. Es wurde vom Symphonischen Blasorchester des Collegium Musicum der Goethe-Universität unter Leitung von Lisa Bodem eingespielt. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle daran Beteiligten für die Unterstützung. We want you. Wenn ihr auch spannende Aspekte zum Thema Sport und oder Gesundheit beitragen könnt, dann könnt ihr eine Bewerbung über das Kontaktformular auf unserer Website des Zentrums für Hochschulsport oder per Mail an info@hochschulsport.uni-frankfurt.de senden. Darüber hinaus freuen wir uns, wenn ihr den Podcast in eurem Umfeld weiterverbreitet. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.